Die Debatten der Woche. Eine Kooperation mit der Taz.
Die Debatten der Woche erklären uns immer mittwochs die Kollegen von der Taz. Heute Nina Apin, sie ist Ressortleiterin der Taz-Meinungsredaktion. Guten Morgen, Nina.
Schönen guten Morgen.
Der amtierende Bundespräsident Joachim Gauck hat am Montag auf einer Pressekonferenz angekündigt, 2017 nicht mehr für das ranghöchste deutsche Amt kandidieren zu wollen. Ist das eine nachvollziehbare Entscheidung?
Es ist vor allem eine mutige Entscheidung, freiwillig zu sagen, ich werde dann zu alt sein. Und ja, es ist auch eine richtige Entscheidung. Man muss jetzt schon bedenken, Gauck ist jetzt 76. Und wenn er eine zweite Amtszeit antreten würde, dann wäre er am Ende dieser zweiten Amtszeit 82 Jahre alt. Das ist auch bei bester Gesundheit vielleicht nicht mehr das Alter, wo man ja auch diese ganzen körperlichen Strapazen über sich ergehen lassen kann. Also er sitzt viel im Flugzeug, er hat einen prall gefüllten Terminkalender. Und wenn er von selbst sagt, das werde ich wahrscheinlich in ein paar Jahren nicht mehr so durchhalten können, wie es dieses Amt und auch dieses Land verdient, dann muss man das respektieren.
Wenn man jetzt so zurückblickt auf seine Amtszeit, das bietet sich ja jetzt an, weil sie dann aufhört nächstes Jahr, was waren denn so seine größten Errungenschaften?
Na, als er eingestiegen ist damals, als er ins Schloss Bellevue eingezogen ist, ist er ja als politischer Quereinsteiger eingezogen. Und es gab, glaube ich, viele, vielleicht auch Merkel selbst, die ein bisschen Angst vor seinem Überschwang oder seinem Temperament hatten. Und da muss man sagen, er hat sich da nahtlos und wunderbar in dieses politische Gefüge eingefügt. Er hat sich eingelebt in seinem Amt und mehr noch. Also ich finde, er ist zu einem wirklich streitlustigen, aber dabei nicht querulantischen Bundespräsidenten geworden, sondern zu einem, der es geschafft hat, immer so den richtigen Ton zu finden. Also er ist viel mehr als ein Grüßonkel gewesen, kann man nicht sagen. Er ist ja noch im Amt. Da muss man ja auch immer ein bisschen aufpassen. Also er ist ja auch noch bis Februar da, wobei schon munter über seine Nachfolge spekuliert wird. Aber er hat es geschafft, beim Staatsbesuch in Peking sich mit Bürgerrechtlern einfach mal zu treffen, statt nur allgemein über Menschenrechte zu sprechen und die anzumahnen. Er hat sich eingemischt in die Debatte, was darf eigentlich die Bundeswehr, wo sollte sie kämpfen, sollte sie überhaupt. Er hat sich ja da ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und hat damit auch die friedensbewegte Fraktion verärgert. Andererseits hat er sich auch nicht gescheut, Rechtsradikale einfach mal ganz dezidiert als Spinner zu bezeichnen. Er hat sich in der Flüchtlingsfrage positioniert, also er hat es geschafft, da so eine ganz sorgsam austarierte Linie zu fahren zwischen Merkel und Seehofer, was bestimmt diesem politischen Graben auch ganz gut getan hat. Also er hat eine ausgesprochen befriedende und aber auch eine belebende Wirkung gehabt. Man darf jetzt natürlich sein Amt auch nicht überschätzen, aber ich finde, er hat so im Rahmen des Möglichen doch so einiges rausgeholt, was seinen Vorgängern nicht gelungen ist.
Du hast es gerade angesprochen, im Februar 2017 wird dann gewählt und der Bundespräsident wird ja nicht vom Bundestag, sondern von der Bundesversammlung gewählt. Und da hätte nicht nur die Große Koalition, sondern auch ein rot-rot-grünes Bündnis ganz gute Karten und könnte einen Kandidaten durchdrücken. Wie stehen denn da die Chancen?
Naja, die stehen leider nicht allzu gut, muss man sagen. Wenn man sich so diese Giftigkeit der Nachfolgediskussion anschaut, dann sinken doch die Hoffnungen, dass es SPD, Linke und Grüne schaffen, sich da zusammen auf jemanden zu einigen. Also Wagenknecht besteht auf einer dezidiert sozialen Ausrichtung eines Kandidaten oder einer Kandidatin. Özdemir will einen Konsenskandidaten, der das Land zusammenhält. Und die SPD, die verhakt sich gerade mit dem Koalitionspartner, ob es denn jetzt vielleicht doch mal ein Sozialdemokrat werden könnte oder warum der jetzt unbedingt mal dran sein müsste. Also das sieht irgendwie nicht so gut aus und das ist vor allem deswegen bedauerlich, weil man das Gefühl hat, es herrscht hier so die ganz große Lethargie im linken Lager. Die haben noch nicht mal mehr den Mut, jetzt zu sagen, kommt, wir müssen wenigstens versuchen, einen Kandidaten gegen Merkel sozusagen aufzustellen, sondern das ist eher so, naja, brauchen wir das überhaupt? Vielleicht warten wir erstmal, wenn Merkel so vorschlägt. Und das ist doch ein bisschen deprimierend, ja, weil es zeigt so diesen Mehltau, der etwas über der Merkel-Republik hängt.
Und wen würden sich Merkel und die Union da als Nachfolger vorstellen?
Naja, es heißt zwar immer unisono für Namen, sei es noch viel zu früh. Dennoch kursieren natürlich diese Namen. Ja, da wird jetzt Norbert Lammert genannt. Da wird auch Wolfgang Schäuble immer wieder genannt und von der SPD natürlich Steinmeier. Es wird von der Leyen genannt, es kursiert der Name Margot Käßmann oder auch Friedrich Schorlemmer. Also der Namen sind viele. Ich kann jetzt da nicht sagen, wer der momentane Favorit ist. Ich kann nur sagen, dass die Taz selber als Favorit Jérôme Boateng genannt hat. Und warum? Er ist jung, er ist frisch, er ist der perfekte Nachbar. Aber Spaß beiseite, er wird wahrscheinlich zu jung sein.
Wir kommen zum türkischen Präsidenten Recep Erdogan. Die Armenien-Resolution im Bundestag schlägt immer noch hohe Wellen. Erdogan hat nun öffentlich mehrfach türkischstämmige Abgeordnete im Bundestag wörtlich angegriffen. Zum Beispiel auch behauptet, sie seien der verlängerte Arm der kurdischen PKK. Angela Merkel hat sich jetzt zu Wort gemeldet. Die Äußerungen seien nicht nachvollziehbar. Zwischen Flüchtlingsdeal, Armenien-Resolution, Böhmermann, jetzt wieder ein Anschlag in Istanbul, vermutlich von der PKK. Welche politische Linie versucht Erdogan denn da gerade zu fahren?
Naja, er versucht, glaube ich, ganz stark am rechten Rand zu fischen. Also das zeigt ja auch seine, das zeigen seine Redefiguren, die er da benutzt hat. Verlängerter Arm der PKK, das war der eine Vorwurf gegen die türkeistämmigen Abgeordneten im Bundestag. Aber das andere war, dass er von einem verdorbenen Blut gesprochen hat, das diese Leute in sich hätten. Und dass es da zu reinigen gelte. Und also da geht es schon arg in die völkische Trickkiste. Und er versucht da wohl, das Rechtsaußen oder wie Cem Özdemir, der ja da betroffen ist von den Drohungen, das auch formuliert hat, die türkische Pegida zu erreichen. Es scheint ihm zumindest zu gelingen, die türkische Öffentlichkeit ziemlich zu radikalisieren. Und was er da tut, ist natürlich nicht nur inakzeptabel, sondern auch total gefährlich für Deutschland, weil es eben eine türkische, auch eine rechtslastige türkische Community hier gibt. Und es steht zu befürchten, dass der Konflikt, der in der Türkei gerade tobt, Sie haben es ja angesprochen mit den Anschlägen, gerade mit den jüngsten, dass das zu uns auch überschwappt. Also was Erdogan da macht, ist wirklich brandgefährlich.
Der Oberbürgermeister von Ankara hat am Wochenbeginn ja die Bilder aller türkischstämmigen Abgeordneten im Deutschen Bundestag auf Twitter veröffentlicht. Da haben mittlerweile einige von Morddrohungen erhalten. Denkst du denn, diese Drohungen an deutsche Politiker sind ernst zu nehmen?
Das kann ich jetzt natürlich schwer einschätzen, aber ich denke schon, dass da Vorsicht geboten ist. Also ich meine, es gibt schon viele viele treu ergebene Anhänger, die dann sagen, wenn die Obrigkeit das befiehlt, dann setze ich das durch. Ja, zumindest steht das zu befürchten. Also ich glaube schon, dass man diese Drohungen sehr ernst nehmen muss. Es hilft natürlich auch nicht, wenn regierungsnahe Zeitungen in der Türkei Merkel mit Hitlerbärtchen zeigen. Das ist aber noch harmlos im Vergleich zu diesen Drohungen, wirklich mit Uhrzeit und auch mit den Adressen der Leute, die im Internet kursieren. Es hat nochmal eine andere Qualität und wie ich finde, eine ziemlich bedrohliche.
Über die Debatten der Woche habe ich gesprochen mit Nina Apin von der Taz. Vielen Dank, Nina.
Dankeschön.
Die Debatten der Woche. Eine Kooperation mit der Taz.